Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Nix geht ohne Markus. In der heutigen Folge machen wir einen Ausflug in die Kommunalpolitik und zwar auf Landkreisebene. Es wird geklärt, wozu es eigentlich ein Landratsamt braucht, was ein Landrat so macht und was speziell unseren Heimatlandkreis Aichach-Friedberg auszeichnet. Weil ich die Fragen nicht alleine beantworten kann, habe ich einen besonderen Gast eingeladen und begrüße ganz herzlich den Landrat Dr. Klaus Metzger in meinem virtuellen Studio. Servus Klaus, freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo Markus, schön, dass ich dabei sein darf.
Freut mich. Ich würde dich den HörerInnen gerne kurz vorstellen. In der Vorstellung habe ich so ein bisschen was recherchiert, zusammengeschrieben, was man so findet im Netz. Und du hast dann hinterher die Möglichkeit, das zu korrigieren, ergänzen, wütend aufzulegen, je nachdem, was da passiert.
Gut, das sind ja eine ganze Menge Handlungsoptionen.
Richtig, genau. Also, Dr. Klaus Metzger ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist 2014 für die CSU als Landratskandidat angetreten und konnte die Wahl für sich entscheiden. Bei den Landratswahlen 2020 wurde er mit ca. 67% der Stimmen wiedergewählt. Vor seinem politischen Engagement war er unter anderem Grundschullehrer und Schulamtsleiter. So ist es nicht verwunderlich, dass Metzger der Bildung einen großen Stellenwert einräumt. Nicht ohne Stolz darf sich der Landkreis seit 2015 Bildungsregion nennen. Klaus Metzger sieht in seinem Amt als Landrat die Chance, das Wittelsbacher Land weiterzuentwickeln zu einem Ort, an dem jeder gerne lebt und sich sicher fühlen kann. Das gilt für hier Geborene genauso wie für Menschen, die das Wittelsbacher Land als neue Heimat für sich entdecken. Passt das?
Das ist ausgezeichnet. Vielleicht zwei klitzekleine Ergänzungen.
Gerne, ja.
Wir sind seit 2021 auch digitale Bildungsregion.
Ah, also okay.
Das ist mir wichtig, dass wir auch diesen Schritt getan haben. Und zur Vita, die ist natürlich immer nur mit kleineren Facetten hier dargestellt. Aber wichtig ist mir, dass ich sehr viel publiziert habe, weil mir immer wichtig war, Schule tatsächlich fachlich zu verändern, nicht nur zu kritisieren, sondern mit eigenen didaktischen und methodischen Ideen tatsächlich auch eine Veränderung zu initiieren. Das ist mir noch wichtig.
Das nehme ich als Ergänzung gerne noch mit rein.
Gut, danke.
Fangen wir an. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die noch nie etwas von dem Landkreis Aichach-Friedberg gehört haben. Wie würdest du diesen Menschen unseren schönen Bindestrich-Landkreis beschreiben?
Also zum einen ist es sehr bedauerlich, wenn jemand vom Landkreis Aichach-Friedberg noch nichts gehört hat. Zu beschreiben ist es eigentlich relativ leicht. Wir liegen im Dreieck Augsburg, Ingolstadt, München, also in einer prosperierenden Region. Wir sind selber prosperierende Region, obwohl eigentlich noch relativ landwirtschaftlich oder ländlich geprägt in weiten Teilen. Und wir sind eigentlich einer der wichtigsten Landkreise hier in Bayern, denn hier im Wittelsbacher Land ist der Stammsitz der Wittelsbacher hier in Oberwittelsbach. Haben die Wittelsbacher ihre Stammburg gehabt, die dann 1209 ja geschleift wurde leider. Also wir können mit Fug und Recht behaupten, der Landkreis ist auch die Wiege Bayerns.
Ah, okay. Hast du ein persönliches Highlight oder einen Lieblingsort im Landkreis, den du gerne immer wieder aufsuchst?
Also da gibt es natürlich eine ganze Menge und als Landrat muss man ja auch gerecht sein, darf nicht einseitig sein. Also wir haben aber tatsächlich vom Norden, von der Schörner Röste bei Pöttmes über eben den Burgplatz hier in Aichach, über das Schloss in Friedberg bis hinunter auch nach Hofhegenberg haben wir ganz ausgezeichnete Stellen, die Paar mit ihrem Paardurchbruch bei Ottmaring. Also gibt es eine ganze Menge Lieblingsplätze, die ich habe. Auch der Landkreis hat bei seinen Flächen hier im Kreisgut in Aichach wunderschöne Flächen, wo wir auch einen Obsterhaltungsgarten anlegen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel, was man als Lieblingsort angeben kann.
Okay. Gibt es ein persönliches Highlight, wo du sagst, ja, das ist das, was jetzt diesen Landkreis besonders auszeichnet?
Also wahrscheinlich würde jeder Landrat sagen, es sind die Menschen, die einen Landkreis auszeichnen. Das ist auch hier so. Aber was wir in einem ganz besonderen Maße haben, und das hat auch etwas jetzt mit der jüngeren Geschichte des Landkreises zu tun, wir haben hier ein für mich hochinteressantes Spannungsfeld zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Altbayern verstehen, denn der Landkreis, Altlandkreis Aichach war und Friedberg waren ja früher bei Oberbayern, also altbayerische Landkreise, und dem Schwäbischen, zu dem wir jetzt seit der Gebietsreform als Landkreis gehören. Und das ergibt eine ganz, für mich ganz wunderbare Konstellation, was die Historie betrifft. Und wir machen jetzt, gibt es jetzt seit zwei Jahrzehnten auch eine schöne Buchreihe, die heißt Altbayern in Schwaben. Also, dass wir beide Komponenten berücksichtigen. Wir sind traditionsgemäß Altbayern, verstehen uns auch so, aber auch gut in Schwaben angekommen und fühlen uns dort gut aufgehoben. Und das zusammenzubringen, zeichnet den Landkreis schon aus.
Okay, das ist auch gleichzeitig Buchtipp, oder?
Ja, natürlich. Kommt immer rechtzeitig vor Weihnachten, wie man es marketingmäßig klug macht, wird im November der neue Band präsentiert, damit alle hier im Wittelsbacher Land wissen, was sie unter den Christbaum legen können.
Okay, also dann Aufruf an alle, geht in die beste Buchhandlung eures Vertrauens und kauft dort die Bücher.
Genau, auch so, Markus.
Sehr gut. Sprechen wir mal ein bisschen über das Landratsamt an sich. Wann merkt man denn eigentlich als normaler BürgerIn, wenn man das, was mit dem Landratsamt zu tun hat? Also ich weiß, wenn ich es mit meiner Gemeinde zu tun habe, wenn ich einen Ausweis brauche oder wenn ich heiraten möchte, dann habe ich es immer mit der Verwaltung hier vor Ort zu tun. Aber wann brauche ich eigentlich ein Landratsamt?
Also das Landratsamt braucht man eigentlich ständig. Die meisten Menschen treten in Kontakt mit dem Landratsamt über die Zulassungsstelle. Denn da werden die Autos abgemeldet und zugelassen. Aber dann geht es um all die Dinge, die die Grundversorgung in einer Region sicherstellen müssen. Da geht es um Wohngeld, es geht um Sozialhilfe, es geht um soziale Unterstützung, es geht um weiterführende schulische Bildungsangebote, es geht um Gesundheitsvorsorge, es geht um Seniorenberatung, es geht um Arbeit für die Jugendlichen hier im Landkreis. Also ein Landkreis hat zu tun mit allen übergreifenden Aufgaben, die für eine Region wichtig sind. Und da gibt es, vielleicht das auch noch gesagt, das sogenannte kommunale Landratsamt, das in der Regel die Dinge bearbeitet, die ich gerade geschildert habe, und das staatliche Landratsamt. Dazu gehört etwa das staatliche Gesundheitsamt oder die staatliche Baugenehmigungsbehörde. Da arbeitet das Landratsamt im Auftrag des Freistaats Bayern.
Ah, okay. Also genau, gerade mal so beim Bauamt, da merkt man es dann, wenn man bauen will, am häufigsten, dass man beim Landratsamt irgendwie in Kontakt getreten ist.
Genau.
Genau, also wenn das berühmte Einvernehmen erteilt wird oder nicht erteilt wird, dann kann es durchaus mal sein, dass da noch jemand reinkommt. Okay. Deine politische Arbeit, wo würdest du sagen, was war denn bis jetzt deine größte Herausforderung?
Also ich, interessanterweise in den letzten Monaten kommen ganz viele Bürgerinnen und Bürger auf mich zu und sagen, ja, sie haben ja wirklich zwei heftige Amtszeiten erwischt, so wie wahrscheinlich noch niemand zuvor. Also für mich die größte Herausforderung war ab 2015 die Menschen, die mit Migrationshintergrund hier in diesen Landkreis kamen oder neu zugewandert sind. Das hat den Landkreis, hat die Menschen ja gehörig durcheinander geworfen. Ich muss das sagen, da haben sich Gräben aufgetan, die für mich sehr schmerzhaft waren, weil ich immer zu denjenigen gehöre, die, ich muss das auch ganz offensiv formulieren, aus einer christlichen Grundhaltung heraus immer schon den Wert der Nächstenliebe hochgehalten haben. Und es hat mich schon getroffen, dass auch in diesem Landkreis Vorbehalte, wenn ich es mal vorsichtig formuliere, Vorbehalte gegen die Menschen, die hier Schutz und Unterkunft gesucht haben, geherrscht haben und auch Ausländerfeindlichkeit sich Bahn gebrochen hat. Und diese Situation hat ja doch zweieinhalb, drei Jahre gedauert. Also das war schon herausfordernd,
muss ich sagen. Ja, da muss man sich mal die Situation vorstellen. Es war ja oft so, dass dann am Morgens ruft, kommt der Anruf, es kommen wieder Flüchtende und man muss dann bis abends müssen dann Unterkünfte besorgt sein. Wie meistert man sowas? Wie macht man sowas organisatorisch?
Also ich habe von vornherein gesagt, auch mit dem Team, mit dem ich in dem Bereich zusammengearbeitet habe, wir werden einen Fehler nicht machen, wir werden keine großen zentralen Unterkünfte schaffen. Sondern vom ersten Tag an war die Marschrichtung klar. Ich habe gesagt, wir machen kleine, dezentrale Einheiten. Wir wollen, dass die Menschen gut unterkommen, dass sie nicht nur ein Dach über dem Kopf haben, sondern dass sie gut ankommen, dass die Familien gut ankommen. Denn das ist der erste Baustein für eine erfolgreiche Integration. Und wir haben im gleichen Augenblick, und dieses Projekt war damals einmalig in der ganzen Bundesrepublik und wir sind dafür auch ausgezeichnet worden, ich habe immer schon gesagt, wir müssen sofort Weiterdenken, Ankommen, Wohnen ist das eine. Sportvereine, Arbeit, Integration, soziale Unterstützung, Ehrenamt ist das andere. Und das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Und da bin ich sehr dankbar, denn wir hatten ja zu Hochzeiten 1600, 1700 Menschen hier im Landkreis unterzubringen und hatten teilweise 120 verschiedene Unterkünfte. Also es war auch logistisch eine Herausforderung mit der Unterbringung, mit der Betreuung, mit dem ständigen Support. Da muss man den vielen Ehrenamtlichen auch Dank sagen. Ohne die wäre das nicht gegangen.
Ja, das stimmt absolut, ja. Also da haben sich, das ist auch mein Empfinden, da haben sich sehr viele sofort ehrenamtlich engagiert und nach einer gewissen Zeit sind leider auch die aufgetaucht, die eigentlich wenig beizutragen haben, außer einer großen Klappe. Ja,
ja, da bin ich völlig bei dir.
Ja, ja, ganz schlimm, ja. Aber sind wir schon bei dem Thema Krisenmanagement. 2015 gab es da dann auch noch eine andere Krise, in Anführungszeichen, es war nämlich der Tornado in Affing.
Ja.
Ja, 190 Gebäude schwer beschädigt, einsturzgefährdet zum Teil. Die Salzbergkapelle hat es besonders schwer getroffen.
Ja.
Was sind das für Empfindungen in der Zeit, wo man dann die Nachricht empfängt?
Also ich, es hat mitten in der Nacht bei mir die Polizei geläutet an der Haustür. Und ich habe natürlich über mein Katzschutz-Handy eine Information bekommen, aber dann stand die Polizei vor der Tür und da schrickt man erstmal zu Tode, weil man ja immer denkt, es ist irgendwas mit der Familie oder so. Mhm. Und dann aufgegeben gesagt, sie müssen sich sofort anziehen, wir fahren jetzt nach Affing. Da gab es wirklich einen Tornado mit schweren Verwüstungen. Und ich war dann so gegen 2:30 morgens in Affing und es war also wirklich, ja, unglaublich, was man da gesehen hat. Und die Herausforderung, die sich dann aber gestellt hat, unterscheidet sich aus meiner Sicht wesentlich von denjenigen, die dann bei der Herausforderung Zuwanderung oder jetzt Corona, wir sind ja auch jetzt schon wieder seit 1,5 Jahren im Dauer-Notfallmodus, da war die Möglichkeit, dass wir wirklich aus eigener Kraft selber und mit eigenem Organisationstalent und mit eigenem Zusammenhalten diese Situation gemeistert haben. Und da geht mir heute noch das Herz auf, wenn ich dran denke, wie bereits am nächsten Tag, nachdem wir über die Führungsgruppe Katastrophenschutz hier im Landratsamt ganz viel organisiert hatten, planen und so weiter, am nächsten Tag dann hunderte, tausende von Menschen da waren, die angepackt haben, ähnlich wie wir es jetzt in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen sehen und da wirklich, wirklich gezeigt haben, dass im Wittelsbacher Land noch ein hohes Maß an Solidarität herrscht.
Mhm. Ja, das war hier in Mering, hat dann der Pfarrer bei einem Gottesdienst dann gesagt, so, und die Christen, die Nächstenliebe praktizieren wollen, die fahren jetzt bitte nach Affing und helfen beim Aufräumen. Genau. Das waren dann meine Frau, mein Sohn, ich und noch eine Frau, wir sind dann zu viert dann dahin hingezuckelt und haben dann da, soweit es geht, halt auch mit aufgeräumt. Aber was mich wirklich ganz persönlich ganz, ganz betroffen gemacht hat, man hat da so Fotoalben gefunden mit Bildern von irgendwelchen Hochzeitsbildern aus dem, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts von Oma und Opa. Ja. Und denke mal, oh, das sind so unwiederbringliche Erinnerungsstücke. Also ich habe dir dann einen Karton getan und habe zu dem Feuerwehrler gesagt, vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, hier ausfindig zu machen, weil ich glaube, das und auch so ein Teddybär, so ein richtig durchgeschmuster, dass das vielleicht irgendwie wieder zu den Besitzern kommt, das wäre mir persönlich schon sehr wichtig gewesen. Aber es war schon toll, wie da die Leute angepackt haben, ja, absolut.
Ja. Also das sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben ja alle, auch wenn wir jetzt die letzten Wochen ansehen, so ein bisschen richtig reindenken kann man sich in die Situation nicht, glaube ich. Aber wenn man dann für sich überlegt, geht es mir genauso wie dir, dass ich denke, oh Gott, der materielle Schaden, ja, in Gottes Namen, aber das, was an Erinnerungsstücken, an Immateriellem verloren geht, ich glaube, das wiegt bei den Menschen noch weit, weit, weit aus schwerer.
Ja. Glaube ich auch, ja. Mit Sicherheit, ja. Ja, du bist ja der Landrat, der auch aktiv ist auf Facebook, in den sozialen Medien. Machst du das selber oder hast du ein Team, das für dich postet?
Also ich habe es jetzt 7 Jahre lang selber gemacht, sowohl FB, also Facebook, als auch Instagram.
Okay.
Habe aber jetzt erlebt, dass es einfach zeitlich nicht mehr machbar ist. Vor allem jetzt in dieser Corona-Krise gab es auch so viel Anfragen über Facebook, über Messenger, über alle Kanäle, da konnte ich gar nicht mehr alle Bälle in der Hand halten. Und wir haben dann umgestellt, ich bin da auch ganz freimütig, auch als Reaktion auf ganz unflätige Beschimpfungen, wie es halt auf Facebook oder in den sozialen Medien so üblich ist, seit 18 Monaten, haben wir umgestellt. Jetzt gibt es ein kleines Team, wir sind nur zu dritt, die da Zugriff haben. Aber das entlastet mich natürlich auch ein bisschen, klar. Aber bis dahin alles alleine.
Ja, aber ich habe immer, und das habe ich auch die Zustimmung von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, immer gesagt haben, das finden es gut, einen Entscheidungsträger zu haben, der auch sich auf diesen Kanälen öffnet und auch da ansprechbar ist. Und das wird sehr wohl gutiert, ja.
Ja, das war ja auch immer mein Ansatz. Deswegen gilt ja nach wie vor, wer die 200 hier wählt, der kommt auch bei mir raus. Meine Mobilhandynummer ist im ganzen Landkreis bekannt. Also jeder und jede, der ein Anliegen hat, kann sich unmittelbar bei mir melden. Und so denke ich, muss das auch sein. Alles andere ist nicht vorstellbar, wenn auch, ich sage das jetzt auch ganz offen, in den letzten 18 Monaten ich mir gedacht habe, Klaus Metzger, hättest du es besser nicht gemacht.
Ja, es ist halt wo Licht, es ist auch Schatten und die ja, aus dem Dunkeln kommen halt manchmal leider auch die bösen Gestalten, ja.
Ja, das ist ja alles okay. Also Kritik, da bin ich völlig dafür. Man soll auch Kritik üben, man ist auch nicht fehlerlos und manche Dinge laufen nicht optimal. Aber dieses Niveau, das man inzwischen erreicht hat auf Facebook, auch über Trolls, die da sich wirklich ganz schäbig und unflätig verhalten, das ist, finde ich, also das hat mich belastet, ich muss das deutlich so sagen.
Ja. Du hast es ja gerade schon angefangen zu thematisieren. Corona ist jetzt etwas seit 18 Monaten bestimmtes unser Leben. Was waren denn deine ersten Gedanken, als die Nachricht kam, jetzt gibt es auch die ersten Corona-Fälle im Landkreis?
Also ich glaube, so im Ende Februar, Anfang März wird es alle nicht wirklich überrissen, was da ist. Im März, als dann so die Zahlen anstiegen und auch klar wurde, dass das sich wirklich um ein pandemisches Geschehen handeln könnte, da haben dann schon die Alarmglocken geschrillt, auch hier im Haus schon. Wobei es dann auch wieder so war, dass wir von der Entscheidung, dass der Katastrophenfall ausgerufen wird, auch als Landratsamt völlig überrascht wurden. Und so ein Katastrophenfall hat ja unmittelbare organisatorische Auswirkungen hier im Landratsamt. Der Landrat ist ja auch der oberste Katastrophenschützer. Wir müssten die FÜGK einrichten, 24 Stunden, 7 Tage rund um die Uhr. Also das organisatorisch dann auf den Weg zu bringen, das war schon eine Herausforderung. Und es hat sich dann gezeigt, dass in dem Landkreis wir am Anfang relativ gut durch die Pandemie gekommen sind. Dann kamen die Schwierigkeiten mit den Seniorenwohnheimen, aber das war eigentlich prototypisch überall so. Mhm. Und dann ist es auch hier im Landkreis wie überall richtig rund gegangen. Und wir haben natürlich alle miteinander versucht, das halbwegs vernünftig hinzubekommen.
Jetzt ja speziell bei dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim, da gab es ja dann durchaus auch Kritik am Krisenmanagement und vor allem an der Informationspolitik mit unterschiedlichen Zahlen. Wie viele sind jetzt verstorben oder nicht verstorben an Corona, mit Corona? Mhm. Wie geht man damit so einer Kritik um oder war die Kritik berechtigt?
Also da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, ein bisschen differenzieren. Also alle Meldungen liefen ja beim staatlichen Gesundheitsamt zusammen. Und wir als Landratsamt, wir haben ja eben die Unterscheidung kommunales Landratsamt, staatliches Gesundheitsamt, haben dann über die Pressestelle versucht, das, was wir aktuell bekommen haben, auch immer tagesaktuell nach draußen zu geben. Schwierig war es lange Zeit, dass die Zahl zwischen RKI und dem Bayern-Portal und auch dem Gesundheitsamt differiert haben, deswegen, weil die Meldezeiten und Meldefristen uneinheitlich waren. Mhm. Und das hat natürlich dann zu Verunsicherung geführt. Naja, sind es jetzt 58, sind es 62, sind es 54 Verstorbene. Aber das konnte man hier im Haus nicht in den Griff bekommen. Wir haben redlich die Zahlen gemeldet, die wir über das Gesundheitsamt respektive dann als RKI, als die alleinige Instanz festgelegt wurde, über das RKI bekommen haben.
Okay.
Und bei den Seniorenwohnheimen hat sich die Kritik eigentlich weniger an den Zahlen entzündet, sondern eher an der Kommunikation zwischen den Leitungen der Seniorenwohnheime, dann der Ärzteschaft, der Hausärzte und dem Gesundheitsamt, wie man da am besten mit den Hygienekonzepten umgeht und die umsetzt. Hat sich aber dann gelegt. Ich habe dann einen runden Tisch einberufen, wo alle sich nochmal zusammengesetzt haben, ganz vernünftig die Dinge nochmal besprochen haben. Und von dem Zeitpunkt an ging es dann aber auch.
Welche Lehren für die Zukunft kann man denn aus so einer, ja, aus so einer Situation mitnehmen?
Also was ich gelernt habe, es spielt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen ab. Also es gibt natürlich den Vollzug über die staatliche Behörde. Dann aber dabei stehen zu bleiben und sagen, wir setzen Verordnungen und Gesetze um, das wird nicht reichen, auch in Zukunft nicht reichen. Man muss vom ersten Tag an eigentlich alle mit ins Boot nehmen, auch wenn die oft nicht wollen. Das war ja auch immer so ein Punkt. Ich sage, wir haben gar keinen Gesprächsbedarf, wieso sollen wir da zu euch ins Landratsamt kommen? Da muss man insistieren, da muss man sofort sich committen vom ersten Tag an, damit man die Dinge gut in den Griff bekommt, weil dann immer das passiert, was wir auch aus dem Alltag kennen, man versucht dann Stelle A gegen B und B gegen C und C gegen A auszuspielen und dann kommt man eben in so eine Situation, dass alle unzufrieden sind. Ja. Also das war etwas, was ich gelernt habe und was ich auch noch gelernt habe, ist, dass man die Dinge, die man tut, noch offensiver verkaufen muss. Ich formuliere das ganz bewusst, verkaufen muss, denn nur in Anführungszeichen seine Arbeit zu machen, reicht wohl in Krisenzeiten nicht.
Nee, ja, ich glaube schon, dass die, also jetzt gerade in der Situation waren jetzt doch viele verunsichert und gesagt, ja, was stimmt jetzt eigentlich und wo geht die Reise hin? Und da ist es dann schon gut, wenn man dann mit Informationen, die man veröffentlichen darf, dann aber auch es dann auch tut, ja.
Völlig richtig, Markus. Ja, eine Schwierigkeit, aber die hat sich auch jetzt bei den niedrigen Inzidenzen auch nicht aufgelöst, ist, dass natürlich hier in diesem Landratsamt tagtäglich zig Verordnungen aufgeschlagen sind und ministerielle Schreiben, die sich teilweise inhaltlich völlig widersprochen haben. Und auch das hier im Haus für erhebliche Verunsicherung gesorgt hat. Ja, was gilt denn jetzt? Gilt das eine KMS vom Gesundheitsministerium, das vom Innenministerium, gilt das vom Kultusministerium? Also das war auch eine Situation, die auch hier im Haus für Verwerfungen gesorgt hat. Und dass sich das in irgendeiner Form dann nach draußen überträgt, ich glaube, das wird immer so sein, wenn die Situation so ist, wie sie jetzt war.
Ja, also ich hoffe sehr, dass alle Behörden auf Bundes-, auf Landes-, aber auch auf Kreis- und kommunaler Ebene sich dann nochmal, wenn diese Pandemie mal irgendwann vorbei ist, also ich gehe ja schon davon aus, dass man sich da nochmal das ganze Revue passieren lässt, dass man dann nochmal sich zusammensetzt, sagt, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen und das muss man für die Zukunft abschaffen, weil ich bin mir ziemlich sicher, das war jetzt nicht die letzte Gesundheitskrise, die wir haben werden.
Auch davon bin ich fest überzeugt. Und wenn wir nur mal überlegen, welches Kompetenzgerangel es zwischen Bund und Ländern gab. Also es ist ja also für mich immer noch nicht nachvollziehbar, dass man es da nicht geschafft hat, sich zusammenzusetzen und Regelungen zu treffen, die dann auch allgemein und für einen längeren Zeitraum Bestand haben. Ja, denn das hat die Menschen auch hin und her gerissen. Heute gilt das, morgen gilt das, dann gibt es diese Grenze in der Inzidenz, dann gilt aber anderswo die Grenze für Inzidenzgrenze. Das war nicht nachvollziehbar für die Bürgerin, für den Bürger.
Ja, wir haben aber neue Worte gelernt. Wir wissen jetzt, was Inzidenzen sind. Wir kennen jetzt einen R-Faktor, wir kennen Lockdown und Brückenlockdown. Also unser Sprachschatz hat sich doch erweitert.
Das ist wohl wahr, die Duden-Redaktion hat das die auch hat schon zu, festgestellt. Die hat
zu tun. Richtig, ja, genau. Ja. doch mal wegen Kritik. Es gab ja auch Kritik an der Impfgeschwindigkeit, dass der Landkreis hier langsamer ist als der Schnitt in Bayern und Bayern ist langsamer als Deutschland insgesamt. Jetzt kam noch die Meldung dazu, das gäbe wohl ein Sonderkontingent an Impfstoffen und das wurde dann abgelehnt, das zu verimpfen. Was waren denn da die Hintergründe?
Lieber Markus, also da bin ich auch so frank und frei und sage, ich kann absolut nicht verstehen, was da von Teilen der Presse an Skandal inszeniert wurde. Ich muss das wirklich sagen. Jetzt wollen wir es doch mal ganz nüchtern betrachten. Also, jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt hat ein unterschiedliches Altersgruppenpotenzial. Jeder Landkreis, jede Stadt, das erleben wir jetzt, das habe ich aber auch im Februar schon gesagt, erlebt, dass die Impfbereitschaft sich unterscheidet in der Bevölkerung. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt, auch das wusste man seit Februar, diejenigen, die mit hohen Inzidenzen unterwegs waren, haben Sonderkontingente an Impfstoff bekommen, was aus solidarischen Gründen auch völlig richtig ist. Aber hat natürlich auch dazu geführt, dass die Impfquoten völlig unterschiedlich waren. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die einen schneller impfen und die anderen langsamer impfen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt haben alle alles verimpft, was da war. Und da kann ich nicht sagen, die einen sind schneller als die anderen, wenn 100% des Impfstoffes an Frau und Mann gebracht wurde. Ja? Also ich habe die Diskussion immer schon für völligen Quatsch gehalten, weil die Zahlen nicht vergleichbar sind und auch nicht vergleichbar waren. Das ist das eine. Auch die Prioritätsgruppen waren unterschiedlich groß. Also eine Stadt ist eher jünger im Vergleich zum Landkreis, der ist eher älter, deswegen hat er sehr viel mehr in der Prio 1, als beispielsweise eine Stadt in der Prio 1 hat. Das ist aber alles nicht berücksichtigt worden bei diesen dämlichen Vergleichen. Ich muss das leider so deutlich formulieren. Und jetzt kommen wir zu diesen Sonderkontingenten. Auch da ist es nach wie vor so, dass die Berichterstattung nicht ganz korrekt war. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir nochmal jede Impfdosis, die ankam, verimpft. Hier in diesem Landkreis gab keine einzige Impfdosis, die nicht verimpft wurde. Dann kam das Sonderkontingent, da hat der Landkreis 800 Dosen Astra bestellt. Und jetzt bin ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ich habe was gelernt. Nur haben wir hier im Haus entschieden, diese 800 zusätzlichen Impfdosen verimpfen wir an unseren Impfzentren gemäß der Priorisierung und gemäß der Anmeldung bei IMCO.
Ah, okay, also das heißt,
keine Sonderaktion gemacht.
Das ist
uns dann auf die Füße gefallen. Mhm,
okay, verstehe. Es gab quasi ein Sonderkontingent, wurde aber normal verimpft und nicht in einer Aktion irgendwo in der Turnhalle. Okay.
Genau, also wir hätten auch ein Plakat aufhängen müssen, hier Impfstoff für alle, die heute gut aufgelegt sind, dann wäre da überhaupt gar keine Diskussion gewesen. Wir wollten aber, und ich sage das, nehme das für mich in Anspruch, weiterhin das ganz seriös handhaben. Zuerst kommen die dran, die sich angemeldet haben, die in den entsprechenden Prioritätsgruppen sind. Und da konnten wir 800 mehr impfen und damit war es aber auch gut. Okay. Aber man hätte es vielleicht besser verkaufen müssen. Das ist tatsächlich richtig.
Auch wieder eine Lehre für die Zukunft.
Absolut.
Ja. Du bist ja warst ja Lehrer, kommst also quasi aus dem Schulbetrieb. Das heißt, Digitalisierung der Schule ist schon auch ein Thema für dich.
Klar.
Jetzt haben wir gerade im ersten Lockdown festgestellt, dass es massive Defizite gab. Also ich kann das aus der eigenen Familie sagen. Die Lernplattform MEBIS war tageweise gar nicht erreichbar. Das ist komplett zusammengebrochen. Es gab kaum digitalen Unterricht. Schulen, LehrerInnen, SchülerInnen waren nicht darauf vorbereitet. Über Probleme wurde viel diskutiert, aber richtig angegangen, nach meinem Eindruck, wurden sie nicht. Wie geht es jetzt da weiter?
Oder was ist dein Eindruck? Auch dieser Einschätzung stimme ich zu. Da war das Management nicht besonders gut. Man hat auch nach meinem Dafürhalten, aber das ist auch trivial, in den vergangenen Jahren versäumt, die Dinge richtig auf den Weg zu bringen. Also das soll jetzt kein Selbstlob sein, aber ich habe bereits 2000 an der Universität, als ich da gelehrt habe, Kurse angeboten für Lehrerinnen und Lehrer zu Software. Damals gab es halt noch Software, computerbasiert und CD-ROM-basiert.
Wird es eine Digitalisierungsoffensive an unseren vom Kreis betriebenen Schulen geben?
Also der Landkreis hat seine Schulen ja ausgestattet, sowohl mit Breitband als auch mit Tablets, mit allem drum und dran. Das ist bereits passiert, was nach wie vor schwierig ist aus meiner Sicht und auch die Digitalisierung an Schulen behindert, ist, dass der Freistaat erst vor kurzem seine Haltung aufgegeben hat, dass es nicht nur hinreichend ist, Hardware zu besorgen, sondern man braucht auch den Support. Da war man bislang der Meinung, das müsse auch der Sachaufwandsträger leisten. Das kann ein Sachaufwandsträger nicht leisten. Gott sei Dank gibt es jetzt da eine Mischfinanzierung. Und ich bin immer der Meinung, siehe MEBIS, so eine Plattform ist gut, aber man muss eigentlich den Schulen die Möglichkeit geben, entsprechend ihrer eigenen Bedarfe handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, die brauchen ein Budget, die müssen sagen können, das brauche ich ganz konkret. Als Sachaufwandsträger wäre ich da sofort bereit, das zu tun, haben wir auch getan. Aber leider ist das alles noch viel zu bürokratisch und deswegen hängt es und zuckt es an ganz vielen Ecken und Enden.
Okay.
Und vielleicht in einen Satz nochmal rückblickend. Also ich habe in der Deutschdidaktik sehr früh angefangen, Veranstaltungen auch zu Software, zu didaktischer und methodischer Software anzubieten. Die Resonanz bei den Lehrerinnen und Lehrern war gering und auch die zuständigen Ministerien haben versäumt, die Dinge nach vorne zu bringen, zu pushen mit Anreizsystemen, sodass wir jetzt die Situation haben, dass leider viele Lehrerinnen und Lehrer mit bester Haltung, aber doch mit allergrößten Mühen jetzt versuchen, da wieder auf Stand zu kommen. Und das kann natürlich 2021 nicht State of the Art sein. Das muss man ganz deutlich so sagen.
Ja, viele bemühen ja dann immer Vergleiche mit zum Beispiel Dänemark, die ja in der Digitalisierung ihrer Bildung ja schon sehr weit sind. Sind solche Vergleiche hilfreich oder kann man da Lehren ziehen aus solchen von solchen Ländern?
Also da geht es mir ähnlich wie bei den Impfquoten. Vergleiche sind immer wenig hilfreich, weil die je besonderen Situationen dann nicht berücksichtigt werden. Was wir aber wirklich versäumt haben, ist das breit aufzustellen, auch pädagogisch breit aufzustellen. Wir sind immer noch mit gutem Grund dabei, dass Lehrerinnen und Lehrer, dass diese persönliche Komponente entscheidend ist für Lehren und Lernen. Das ist völlig richtig, aber wir haben die andere Komponente eigentlich vernachlässigt und das fällt den Schülerinnen und Schülern vor allem, jetzt natürlich aber uns allen auf die Füße.
Also, aber man kann davon ausgehen, dass es jetzt in die Richtung weiterentwickelt wird und dass man sich jetzt hier auf Land- und auf Kreisebene dann entsprechende Programme entwickelt. Und du hast ja gerade schon gesagt, Support und Ähnliches an Hardware und Software ist jetzt, wird es geben.
Ja, den gibt es bereits. Wichtig ist jetzt nur nochmal der Support. Da muss der Freistaat Bayern mit in die Finanzierung einsteigen, weil das muss kontinuierlich passieren. Es reicht nicht, Lehrerinnen und Lehrern da Anrechnungsstunden zu geben. Da braucht es Profis, die müssen bezahlt werden, die muss man sich holen, extern, wie auch immer, und das muss man dann durchfinanzieren. Nur so wird es funktionieren.
Okay. Anderes Thema, auch Corona, jetzt mal so auf kommunaler Sicht, wenn man sich mit den Kämmerern, also quasi den Buchhaltern der Verwaltungen unterhält, die haben große Angst und große Sorge, dass die Gewerbesteuer wegen Corona wegbrechen wird. Bedingt dadurch, dass eben viele Gewerbebetriebe ganz massive Probleme bekommen haben. Wirkt sich das dann auch auf die Kreisfinanzen aus und muss man damit Einschnitten rechnen?
Also es wirkt sich natürlich auf die Kreisfinanzen aus, weil wir mit den Kreisfinanzen die Städte und Gemeinden ja jetzt in Anführungszeichen belasten mit den Abgaben, die sie dann an den Landkreis abzugeben haben. Wenn sie selber unter Umständen nicht mehr das Steueraufkommen haben, das in der Vergangenheit hatten. Jetzt war es 2020 so, dass der Bund und auch der Freistaat ja die Gewerbesteuer kompensiert hat und für 2021 die Gespräche laufen. Also aktueller Stand ist so, dass die Gemeinden, Städte und Gemeinden noch nicht in einer bedrängenden Situation sind. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind als Landkreis sehr stabil eigentlich, wie in der Vergangenheit auch, durch diese Krisenzeit gekommen. Der Vorteil des Landkreises ist, dass wir absolut mittelständisch geprägt sind und der Mittelstand eher krisenresistenter ist als andere Branchen. Wir haben auch die Arbeitslosenquote relativ konstant halten können im Landkreis, sodass die Vorzeichen nicht die allerschlechtesten sind. Natürlich wird es, was die finanziellen Spielräume betrifft, nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit. Das ist völlig klar. Und da muss dann und wird auch der Landkreis natürlich Rücksicht drauf nehmen.
Okay, dann provokante Frage dazu. Kann sich dann der Landkreis zwei Krankenhäuser leisten und auch noch einen Anbau an das Landratsamt?
Wenn das nur alle Ausgaben wären, die wir haben. Lieber Markus, wir bauen ja auch ein Förderzentrum ganz neu für 35 Millionen momentan in Friedberg. Und alle Schulen stehen schon wieder oder fast alle zur Sanierung an. Aber ganz ernsthaft, ein Landkreis muss sich zwei Krankenhäuser leisten können. Das ist unsere Aufgabe als Landkreis in der Grund- und Regelversorgung im Gesundheitswesen da zu sein. Die beiden Häuser haben im Landkreis lange Tradition. Sie versorgen jeweils unterschiedliche Regionen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Und ich habe immer schon gesagt und auch bei den Personalversammlungen, bei denen ich vor Corona immer regelmäßig war, habe ich gesagt, ihr macht so exzellente und so wunderbare Arbeit für die Menschen. Wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wenn Kliniken in diesem Landkreis ein Defizit machen von 3-4 Millionen. Da sind wir bereit und das ist politischer Konsens über alle Parteien und Fraktionen hinweg. Das tragen wir mit. Okay. Schwierig wird es natürlich, wenn Krankenhäuser in eine Schieflage kommen, so wie wir es 2018, 2019 prognostiziert bekommen haben, dass in 3 Jahren ein Defizit von über 33 Millionen Euro anfallen könnte. Das kann ein Landkreis nicht stemmen. Aber ich stehe zu diesen beiden Häusern, ich halte es für wichtig und der Erweiterungsbau des Landratsamtes heftig diskutiert. Ich weiß, den stellen wir nicht aus Jux und Tollerei hierher, sondern aus ganz, ganz unterschiedlichen, aber aus meiner Sicht sehr nachvollziehbaren Gründen. Zum einen, das alte Landratsamt ist energetisch eine Dreckschleuder besonderer Qualität, ist jetzt fast ein halbes Jahrhundert alt und niemand wird in Abrede stellen können, dass man daran muss. Wir können momentan auch beim Stand der Beschäftigtenzahlen weder die gesundheitshygienischen noch die arbeitsrechtlichen Abstände und Vorschriften einhalten. Es geht nicht, dazu sind wir zu viele. Deswegen alleine braucht es schon einen Erweiterungsbau und ich halte sehr viel von der Idee, dass eine Verwaltung an einem Ort konzentriert ist, weil sie dann einfach deutlich schlagkräftiger ist. Es ging mit Satelliten auch, aber Schlagkraft entwickelt man, wenn man beieinander ist. Das ist eine Lehre, die alle, die in der Verwaltung tätig sind, kennen. Und für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, die Landkreise bekommen ja immer noch mehr Aufgaben, sowohl vom Land als auch vom Bund runterdelegiert. Das heißt, wir brauchen Menschen, wir brauchen Personal und die kriegen wir in diesen schwierigen Zeiten, denen Fachkräftemangel überall herrscht, nur dann, wenn wir auch einen attraktiven Arbeitsplatz bieten können. Das wissen wir alle. Wenn ich mich entscheiden kann zwischen einem Landratsamt, das modern aufgestellt ist, Coworking Spaces hat, wo die Infrastruktur stimmt, wo die Räume auch vom Ambiente her stimmen, dann würde ich mich für dieses Landratsamt entscheiden und nicht für eines, wo ich in einem Betonbau sitzen muss, wo es zugig ist, wo ich zu dritt in einem Büro sitze. Und das ist etwas, was wir eben eigentlich bei jeder Bewerbung inzwischen erleben. Also ja. Auch das darf man nicht aus den Augen verlieren. Da geht es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht um, der Landrat will, wie hat jemand gesagt, ein Prestigeobjekt dahinstellen. Mein Gott, bis das fertig ist, wer weiß, was bis dahin ist.
Für welchen Landrat dann das Prestigeobjekt da ist, ne?
Eben, oder Landrätin.
Oder Landrätin, richtig, ja. Ja, wobei natürlich die Diskussion schon auch geführt werden muss, ob jetzt ein Landratsamt wirklich an einem Standort sein darf. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Viele sagen, wir haben ja eigentlich auch zwei Kreisstädte, wenn man so will, Aichach und Friedberg. Warum teilt man sich das nicht auf? Bei der Zulassungsstelle geht es ja auch. Oder die andere Frage war, Homeoffice ist ja jetzt in Pandemiezeiten schon auch ein Faktor gewesen für die Leute, wo sie arbeiten müssen. Warum macht man das nicht auch, oder warum kann das bei einer Verwaltung nicht funktionieren, oder warum macht man das da nicht auch?
Das funktioniert, Markus. Wir haben ganz, ganz viele mobile Arbeitsplätze zu Hause. Das wird auch weiter so sein. Aber es gibt im Landratsamt eben halt nicht nur Bereiche, die von zu Hause aus über mobiles Arbeiten zu erledigen sind. Jetzt denke ich nochmal an die Abteilung 2, Soziales, da geht es um menschlichen Kontakt, da geht es da sind die Menschen, die Sozialhilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, die Beratung brauchen, die neu Zugewanderten kommen hierher, das lässt sich alles nicht mobil machen. Mhm. Und viele Aufgaben, nochmal, werden ja runterdelegiert. Das schönste Beispiel für mich ist der Zensus, der kommen wird und der jetzt schon anläuft, da müssen wir von Haus aus erstmal für 8 Personen ein Büro mit moderner Infrastruktur schaffen. Ich weiß gar nicht wo. Ja, und man kann da auch nicht in irgendeine Anbindung gehen, weil die Anbindung unmittelbar zur Abteilung 3 gegeben sein muss. Also das sind so Dinge, man muss über alles nachdenken, bin ich völlig bei dir, aber es wird, und da beißt die Maus keinen Faden ab, es ist so, dass Platzbedarf hier auch im Haupthaus ist, selbst wenn wir noch Satelliten hätten. Und auch das wissen wir, zwei Standorte, gleichberechtigte Friedberg und Eicher, das führt natürlich zu Doppelvorhaltungen, zu Reibungsverlusten. Ich glaube, das ist wenig sinnvoll.
Okay. Gehen wir mal in die ganz aktuelle Situation, die wir jetzt haben, nämlich die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW und auch Bayern. Die Klimaforscher sind sich weitgehend einig, dass der Klimawandel Ursache für die Extremwetterereignisse sind. Sind aus deiner Sicht, jetzt auch nochmal rückblickend auf den Tornado in Afing, ist der Landkreis gewappnet für vergleichbare Katastrophen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also nach dem Paarhochwasser sind ja gerade im Süden des Landkreises viele Retentionsbecken und Hochwasserschutz intensiviert worden. Wir hoffen alle, dass die Maßnahmen da reichen. Es hat sich dann beim Tornado gezeigt, das ist ja auch ein Zeichen dieses Landkreises, dass wir, was die Blaulichtorganisationen betrifft, wirklich hervorragend aufgestellt sind über die Städte und Gemeinden, die ja da auch einen wesentlichen, auch finanziellen Beitrag leisten, der Landkreis auch. Ich bin eigentlich so alle 8 Wochen mit meiner Kreisbrandinspektion sitzen wir beieinander. Und wir denken schon drüber nach. Das ist jetzt eigentlich fast etwas, was noch ganz intern ist, da plaudere ich jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass auch dieser Landkreis ein Katastrophenschutzzentrum brauchen wird.
Okay. Also
auch da, ich halte auch viel davon, dass man die Bedarfe vor Ort, wie in allen anderen Fällen auch, erkennt und auch vorhält. Aber um gewappnet zu sein für Ergebnisse des Klimawandels, brauchen auch hier wir eine Zentrale, wo die Kräfte gebündelt sind, auch als Einsatzzentrale, wo beispielsweise so triviale Dinge wie Sandsäcke eingelagert werden können. Auch das haben wir als Landkreis momentan noch nicht. Und ich habe schon eigentlich den Wunsch und den Willen, dass wenn wir jetzt die Atemschutzübungsstrecke, übrigens bei dir in Mering, realisiert haben, auch eine wichtige Komponente, dass wir dann uns intensiv Gedanken machen über ein Katastrophenschutzzentrum hier im Landkreis.
Okay. Und Klimawandel allgemein, das ist ja auch da geht's, ist man sich eigentlich einig, dass es auch größtenteils menschgemacht ist. Gibt es da Ideen seitens des Landkreises, Landratsamtes, was man da mit unseren bescheidenen Möglichkeiten tun kann, was man da noch verbessern kann?
Also da gibt es unendlich viele Initiativen. Ich greife, weiß ich nicht, vielleicht mal 2 oder 3 raus. Also wir haben 2019, glaube ich, das sogenannte Solardachkataster in Betrieb genommen, wo jede und jeder sofort für sein Wohnheim rausfinden kann und auch kostenfrei sich berechnen lassen kann, wie viele Möglichkeiten der Photovoltaik habe ich auf dem Dach, was kann ich, wie sieht es mit meiner Dachbegrünung aus, wenn mein Haus so steht, wie sie steht und mit der Dachneigung, wie sie eben nun mal ist, klarkommen muss. Da passiert eine ganze Menge. Wir machen ganz intensive Energieberatung hier im Landratsamt. Die ist wunderbar nachgesucht. Wir helfen den Menschen bei der Umstellung von Erdölheizungen auf Hackschnitzel, Pelletheizungen, was auch immer die dann haben wollen. Wir selber als Landkreis in unseren Liegenschaften versuchen, so vorbildlich wie irgend möglich zu sein, auch mit PV-Anlagen auf den Dächern, und sind jetzt ganz neu, und da bin ich sehr dankbar, auch in das BNE eingestiegen, das Bündnis für nachhaltige Entwicklung. Da wollen wir auch nochmal bündeln, was es an Kräften und an Initiativen gibt. Beispielsweise das Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land, wo wir ganz viele Betriebe und Experten haben, die beraten bei allen Fragen der Dämmung, der Heizung, denn der allermeiste Teil des Energieverlustes passiert ja nach wie vor über die Gebäudehüllen, und auch da sind wir dran.
Richtig, ja. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen persönlich.
Okay.
Wenn der heute 58-jährige Klaus Metzger seinem 18-jährigen Ich begegnen würde, Hättest du Ratschläge oder was soll er anders machen?
Uff, was er anders machen soll, weiß ich nicht. Also ich würde ihm raten, wobei Ratschläge, als 18-Jähriger will man eigentlich keine Ratschläge hören. Das
auch wieder, ja.
Wahrscheinlich, also ich, wenn ich dem 18-Jährigen was raten sollte, hätte raten sollen, hätte ich gesagt, bleib immer wach und wachen Verstandes und nutze die Möglichkeiten, die sich dir im Leben bieten. Alles andere, glaube ich, geht bei einem 18-Jährigen rechts zum Ohr rein und links zum Ohr raus.
Also war das auch bei dir so?
Ja, ich gehe mal davon aus, soweit ich, jetzt bin ich ja doch schon in hohem betagtem Alter, soweit ich mich noch erinnere, ist man als 18-Jähriger relativ ratschlagsresistent.
Das stimmt allerdings, ja. Dann machen wir jetzt mal ein kleines Spiel, wenn du nichts dagegen hast, und zwar ein Entscheidungsspiel, okay. Entweder oder, und mit einer kurzen Begründung.
Okay.
Fangen wir an. Berge oder Meer?
Berge. Weil da einfach mehr Bewegungsoptionen sind.
Okay. Klassik oder Rock?
Oh, das ist jetzt wirklich schwierig für mich, aber am Ende des Tages dann ein Ticken mehr Rock.
Okay, wobei ich glaube, eine Tochter von dir ist, glaube ich, in der klassischen Musik irgendwie zu Hause,
ja, oder? Beide. Deswegen, und ja, und mein, okay. mein in Anführungszeichen Schwiegersohn, also der Lebenspartner von Verena, spielt ja in einem international hochrenommierten Streichquartett. Also deswegen fällt mir da die Entscheidung echt
okay.
schwer.
Okay, aber das wird dann schon stolz als Papa, oder?
Ja klar ist man das. Und deswegen, also Klassik seit wir, wenn es schon persönlich ist, wir waren 6 Kinder, wir haben, bei uns hat jeder ein Instrument gelernt, bei uns gab es Hausmusiken, wir sind natürlich mit der klassischen Musik aufgewachsen, deswegen ist die Entscheidung wirklich schwierig.
Okay, dann die Frage Nummer drei, Recht haben oder Recht geben? Stichwort, der Klügere gibt nach.
Also Recht geben immer sofort, Rechthaber sind mir suspekt, weil... Das muss jeder für sich entscheiden. Ich weiß von mir, dass ich nicht immer recht habe und Gott sei Dank auch nicht immer recht habe. Und dann muss man schon so viel Haltung und Rückgrat haben, zu sagen, ja, du hast recht und meine Position ist die ich zu überdenken ist.
Ja, wobei der Klügere gibt nach, den Spruch persönlich mag ich überhaupt gar nicht.
Weil ich auch nicht.
Wenn man immer nur nachgibt, dann wird man irgendwann von den Doofen regiert.
Nein, das muss dann schon diskursiv sein. Also klar, man muss sich darüber austauschen und dann aber gerne Recht geben. Nicht, damit man seine Ruhe hat oder damit man als der Klügere dasteht, sondern aufgrund der Fakten und der ordentlichen Diskussion. Aber so viel Haltung braucht es dann schon.
Richtig, ja. Jetzt die wichtigste Frage, über die sich die Nation spalten lässt. Nutella Brot mit Butter oder ohne?
Weder noch. Ich mag weder noch. Nutella noch Butter.
Sehr diplomatisch.
Muss ich gestehen, dass ich kann beides nicht gut brauchen.
Sehr gut. Letzte Frage. Wovon lässt du dich eher leiten? Logik oder Bauchgefühl?
Eigentlich bin ich eher ein Kopfmensch. Ja. Ja, eher ein Kopfmensch.
Ja, Lehrer. Hm.
Nee, oh Gott, nein. Also da vielleicht auch, ich habe, morgen haben wir nämlich unseren 32. Hochzeitstag, meine Frau und ich, als wir damals geheiratet haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, Birgit, sollte ich irgendwann mal ein typischer Lehrer werden, dann lass dich bitte schön scheiden von mir. Wir sind immer noch verheiratet.
dann scheint es geklappt zu haben.
Ja, genau. Sehr gut. Nein, Kopfmensch deswegen, also vielleicht auch wirklich nochmal jetzt mit den, auch mit den beruflichen Stationen, die ich hatte, da war eigentlich der Kopf schon wichtig. Also man, im Unterricht braucht es viel Bauchgefühl, braucht es viel Empathie, braucht es viel Liebe, aber in allen anderen Stationen war der Kopf dann schon das Wichtigere.
Ja, ich glaube auch, gerade wenn man Entscheidungen zu treffen hat, die ja oft an der Sache orientiert sind, da muss man auch faktenbasiert entscheiden und nicht heute so, morgen so. Sonst wird man irgendwann auch nicht mehr ernst genommen.
Das ist also einfach so, vielleicht beruflich auf jeden Fall Kopf. So vielleicht lässt sich es abblenden.
Letzte Frage von mir. Welche Ziele bis 2026 hast du noch und käme für dich eine Amtszeitbegrenzung in Frage?
Also ich habe noch etliche Ziele bis 2026, vor allem in dem Bereich, den wir relativ jetzt gegen Ende auch nochmal diskutiert haben, Markus, Klimawandel, auch gesellschaftlicher Wandel, auch die Herausforderungen, die wir im Bereich der Pflege haben in diesem Landkreis. Die Kliniken an der Paar sind sowieso immer eine Herausforderung. Also alles das, was nochmal einen neu, und auch das formuliere ich jetzt ganz bewusst, neu anzusetzenden gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen kann, das muss jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit, die hoffentlich bald beginnt, wieder intensiviert werden auf ganz vielen Ebenen. Und das ist eigentlich das große Ziel, das ich mir vorstelle. Amtszeitbegrenzungen bin ich grundsätzlich dafür. Bin aber auch dafür, dass man es ein bisschen unterscheidet, was die Ebenen betrifft. Jetzt hat ja der Klaus Habermann, der von mir hochgeschätzte Kollege der Stadt Eichach, 25-jähriges Dienstjubiläum hier in Eichach gefeiert. Und man kann ja schwerlich behaupten, dass es der Stadt Eichach geschadet habe. Also ich glaube, man muss es A von der Ebene abhängig machen und letztendlich kommt es dann auch auf die Personen drauf an.
Absolut. Ja, ganz zum Schluss haben meine Gäste immer noch die Möglichkeit, so ein Schlussstatement loszuwerden, ein Appell, ein Aufruf, ein Weckaufruf, was auch immer. Diese Möglichkeit möchte ich auch dir geben. Wenn du ein Schlussstatement hast, dann ist das jetzt deine Bühne.
Also mein Appell ist so naheliegend wie irgend möglich, lasst euch bitte, bitte impfen. Das war's auch schon.
Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Ja, ich habe es schon hinter mir und es hat gar nicht
Ja,
wehgetan.
eben. Also das ist momentan mein Herzensanliegen,
Ja,
was
ja.
das Amt betrifft. Ja.
Ja, kann man nur nachvollziehen. Ja, lieber Klaus, das war es auch schon wieder. Ich sage
Ja,
vielen, vielen
super.
herzlichen Dank. Das hat, also mir hat großen Spaß gemacht. Und
Mir
ich.
auch. Ich finde es super. Also lass dich auch mal loben. Vielleicht diejenigen, die den Podcast hören. Nichts geht ohne Markus. Eine Marke, die er schon sehr lange hat. Also ich habe mich echt gefreut, als du dich gemeldet hast. Hätte nicht damit gerechnet und gefragt hast, ob wir uns mal zum Talk treffen können. Fand ich super. Also ich danke dir wirklich für diese Stunde. Hat mir auch gut gefallen.
Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Klaus.
Alles
Dankeschön.
klar.
Bis
Ich wünsche
dann.
dir was. Alles Gute.
Danke, bis
Jo,
dann. Tschüss.
Servus.
Das war eine neue Folge von Nix geht ohne Markus. Wenn sie dir gefallen hat, lass ein Abo da, folge mir auf deinem Podcast-Kanal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und bleib gesund.